Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Heute Morgen, es ist 6 Uhr. Wir berichten über Syrien. Dort scheint sich ein Hin und Her zwischen Regierungstruppen und Rebellen zu entwickeln. Ein Überblick über die aktuelle Lage. Dann der Beginn der Welt-AIDS-Konferenz in Washington und das Wetter heute sonnig, Höchstwerte um 22 Grad, dazu eine mäßige Bise. Im Studio begrüßt Sie Philipp Schapuy. Schwere Gefechte, Eroberungen und Rückeroberungen, so lässt sich der Verlauf des Bürgerkriegs in Syrien vom Wochenende zusammenfassen. Die syrische Armee hat gegenüber den Verbänden der Rebellen ihre technische Überlegenheit ausgespielt, aber Terraingewinne sind meistens nur vorläufig, die Lage instabil. Martin Durer mit einem Überblick.
Syriens Regime ist angeschlagen, aber noch nicht am Ende. Die Rebellen rücken zwar in verschiedenen Städten vor und haben auch einige Grenzposten besetzt, aber die syrische Armee ist ihnen offenbar taktisch weiter überlegen und verfügt vor allem über viel mehr und bessere Waffen und Transportmittel. In der Hauptstadt Damaskus sind die Rebellen aus den beiden Stadtteilen Messeh und Barseh bereits wieder vertrieben worden. Die regimetreuen Truppen sind dort unter der Führung des Präsidentenbruders Maher al-Assad mit gepanzerten Fahrzeugen und etwa 1000 Soldaten aufmarschiert und haben offenbar die Versorgungslinien der Rebellen unterbrochen. Augenzeugen wollen beobachtet haben, wie Soldaten der Armee unbewaffnete Zivilisten hinrichteten. Solche Aussagen sind derzeit aber nicht überprüfbar. Während die Rebellen sich aus Teilen von Damaskus zurückziehen mussten, scheinen sie sich in Aleppo, der zweitgrößten Stadt des Landes, derzeit halten zu können. Sie sind allerdings auch dort in heftige Gefechte mit Regierungstruppen verwickelt. Bisher sind offenbar 3 Grenzposten zur Türkei unter Kontrolle der Aufständischen. Außerdem sollen diese außerhalb Aleppos eine Infanterieschule mit einem Waffen- und Munitionsdepot gestürmt haben. Für die Zivilbevölkerung ist die Lage dramatisch. Zehntausende sind auf der Flucht. Irak hat seine Grenzen, soweit überhaupt möglich, bereits abgeriegelt. Während die syrische Regierung derzeit eindeutig auf eine militärische Entscheidung setzt, spürt sie eine wachsende internationale Isolation. Die Arabische Liga fordert Präsident Assad auf, sich geschlagen zu geben und abzutreten. Wichtiger noch könnte die Äußerung des russischen Botschafters in Paris sein. Der erklärte gestern in einem Zeitungsinterview, er glaube, Assad werde gehen, aber das müsse auf zivilisierte Weise ablaufen. Der russische Diplomat spielte offenbar auf einen nach jemenitischem Vorbild ausgehandelten Rückzug des Präsidenten an. Russland hat dazu offiziell noch nicht Stellung genommen. Das heißt, Moskau hat auch nicht dementiert.
Martin Durer. Die Attentate von Oslo und Utøya sind nun Thema in den Nachrichten mit Thomas Mattis.
In Oslo sind die Gedenkveranstaltungen zu den Anschlägen in Norwegen vor einem Jahr mit einem Konzert zu Ende gegangen. Etwa 60.000 Menschen versammelten sich vor dem Rathaus, wo norwegische Musikerinnen und Schriftsteller auftraten, aber auch der amerikanische Rocksänger Bruce Springsteen. Die Schweizer Bankengruppe Julius Baer und die Bank of China gehen eine strategische Partnerschaft ein. Das geben die beiden Finanzinstitute bekannt. Diese Zusammenarbeit ermögliche Julius Baer besseren Zugang zum chinesischen Markt, erklärt Julius Baer-Chef Boris Gollardi. China ist einer der weltweit wichtigsten Vermögensverwaltungsmärkte der Welt und wächst schnell weiter. Privatkunden der Bank of China außerhalb von China werden künftig von Julius Baer betreut. Am Blue Balls Festival in Luzern sind mindestens 5 Personen verletzt worden, als an einem Verpflegungsstand eine Stichflamme aus einer Gasflasche schoss. 2 Personen wurden schwer verletzt. Laut Informationen der Behörden handelt es sich bei den Verletzten um Standbetreiber. 230.000 Besucher verzeichnet das diesjährige Balio-Festival in Nyon. Das entspricht etwa der Zahl des letzten Jahres. Das 6-tägige Festival war wie immer schon lange im Voraus ausverkauft. Erstmals trat in Nyon der britische Rockmusiker Sting auf, der das Balio prägte. Mit einem Gedenkmarsch haben Tausende von Menschen in Polens Hauptstadt Warschau des Beginns der systematischen Judenvernichtung vor 70 Jahren gedacht. Mehr als 3 Millionen Juden aus ganz Europa wurden in deutschen Lagern auf polnischem Boden ermordet. In der nordspanischen Region Katalonien sind bei Wald- und Buschbränden 3 Menschen gestorben. Die Feuer zerstörten bisher mehrere tausend Hektaren Wald und Buschland in der Provinz Girona. Wilderer in Afrika machen laut dem WWF in immer größerem Stil Jagd auf Elefanten und Nashörner. Zehntausende Elefanten fielen den Wilderern jährlich zum Opfer wegen ihrer Stoßzähne und wichtige Länder würden beim Schutz versagen, kritisiert die Umweltorganisation.
In Washington wurde die Welt-AIDS-Konferenz eröffnet. Wissenschaftsredaktor Pascal Bieber hat über die wichtigsten Themen dieser Konferenz mit Bernhard Hirschl gesprochen. Hirschl ist AIDS-Forscher der ersten Stunde und er war bis zu seiner Pensionierung letztes Jahr Leiter der HIV-AIDS-Abteilung des Universitätsspitals Genf.
Die Welt-AIDS-Konferenz gilt als das wichtigste Treffen von Wissenschaftlern, Politikern, Hilfsorganisationen und Betroffenen zum Thema HIV. Auch wenn man Durchbrüche wissenschaftlicher Art nicht erwarten dürfe, sagt Bernhard Hirschl.
Diese großen internationalen AIDS-Konferenzen sind was Besonderes. Das ist nicht eine normale wissenschaftliche Konferenz. Für die reine Wissenschaft gibt es andere Konferenzen.
Trotzdem schwingt viel Hoffnung mit an der diesjährigen Welt-AIDS-Konferenz. Gemeinsam das Blatt wenden, lautet das Motto. Hoffnung machen zum Beispiel die neuesten Zahlen des UNO-AIDS-Berichts. Die Neuansteckungen mit HIV seien seit 2001 weltweit um ein Fünftel zurückgegangen. Nur bedingt ein Grund zum Jubeln, findet Bernhard Hirschl. Denn auch letztes Jahr haben sich immer noch 2,5 Millionen Menschen angesteckt, hauptsächlich in Entwicklungsländern.
Wenn man sich vorstellt, ein Land wie Uganda hat zwischen 1990 und 2010 jeden Tag ungefähr so viele Leute an AIDS verloren, wie in einem Jumbo-Jet Platz finden.
Wenn sie aber Zugang zu adäquater Medikation haben, dann können HIV-positive Menschen heute mit einer normalen Lebenserwartung rechnen. Und?
Wer HIV-positiv ist und mit Medikamenten behandelt, hat kein nachweisbares Virus mehr und kann deswegen die Infektion nicht an andere Leute übertragen.
Dass AIDS allerdings bald ganz geheilt werden könnte, daran glaubt Bernhard Hirschl nicht, trotz einiger spektakulärer, aber nicht restlos erklärbarer Einzelfälle. Auch Sie dürften an der Konferenz diese Woche wieder viel zu diskutieren geben.
Ich glaube, wenn man heute HIV-positiv ist, muss man sich sagen, ich brauche eine Pille oder zwei oder drei jeden Tag und das wird mich in guter Gesundheit erhalten, aber vorläufig besteht keine Hoffnung, dass ich diese Behandlung abbrechen kann.
Ebenso wenig unmittelbare Hoffnung sieht Bernhard Hirschl bei einer Impfung gegen HIV.
Es gibt ganz neue theoretische Ansätze, wie man eine solche Impfung erreichen könnte, aber das ist noch weit, weit von praktischer Anwendung entfernt.
Wellen geworfen hat letzte Woche die Zulassung eines Medikaments in den USA, das vor einer HIV-Ansteckung präventiv schützt. Nehmen sollen es Menschen mit einem erhöhten Ansteckungsrisiko. Wie nützlich dieses Medikament in der Gesamtstrategie zur Bekämpfung von AIDS sein wird, auch das ein Thema an der Welt-AIDS-Konferenz. Auch wenn der einfachste Schutz vor der sexuellen Übertragung von HIV noch immer das Kondom ist.
Gestern ging die 99. Tour de France zu Ende. Gesamtsieger wurde zum ersten Mal ein Engländer, Bradley Wiggins. Barbara Kolpi zieht Bilanz der diesjährigen Tour.
Aus sportlicher Schweizer Sicht war der Auftakt natürlich perfekt mit Fabian Cancellara, der den Prolog gewann und anschließend 7 Tage das gelbe Leader-Trikot trug. Dann übernahm Bradley Wiggins die Gesamtführung und gab sie nicht mehr ab. Die Spannung war draußen. Die Einschätzung von SRF-Radexperte Sven Montgomery.
Für mich ein zwiespältiger Eindruck. Einerseits haben wir sehr spannende einzelne Etappen erlebt, schöne Kämpfe um die Etappensieg. Andererseits, ein bisschen leider ist, eigentlich schon nach dem ersten Zeitfahren im Besançon-Tour mehr oder weniger vorentschieden gewesen. Wir haben schon ein bisschen gespürt, dass der Bradley Wiggins höchstwahrscheinlich stark ist für seine Konkurrenten.
Vor allem auch, weil er das klar stärkste Team im Rücken hatte. Von Dopinggeschichten blieb auch diese Tour nicht ganz verschont. Vor allem der anormale Befund beim Luxemburger Frank Schleck schockierte, da er ein Sympathieträger war. Als Indikator, wie sauber die Tour de France ist, wird oft die Leistung der französischen Fahrer genommen, da diese zu den weltweit am strengsten kontrollierten gehören. Die Bilanz sieht gut aus. 5 französische Etappensiege und 2 junge Fahrer in den Top 10 im Schlussklassement. Der jüngste gewann die Etappenankunft in der Schweiz in Pruntrut, Thibaut Pinot. Und Tourdirektor Christian Prudhomme träumt schon davon, wie er sich künftig in den Bergen duellieren wird und versichert so oder so, dass die Tour nächstes Jahr beim 100. Jubiläum spektakulär sein wird.
Je rêve de Thibaut Pinot face à tel ou tel grimpeur. Pourquoi pas, dès l'année prochaine, je ne doute pas que la centième édition soit magnifique et resplendissante.
Der große Start der 100. Jubiläumstour de France ist auf Korsika.
Barbara Kolpi. Und nun zu den Börseninformationen und zum Blick aufs Wetter.
Die Daten von Thomson Reuters. In Tokio steht der Nikkei-Index bei 8.558 Punkten. Das ist ein Minus von 1,3%. Der Dollar wird zu 99,15 gehandelt. Der Euro zu einem Franken 20,15 bzw. zu einem Dollar 21,16. Und das Wetter? Sonnig. Im Norden am Nachmittag um 22 Grad, dazu mäßige Brise. Im Süden rund 26 Grad.
Soweit die Informationen von heute Morgen an diesem Montag. Verantwortlich für die Inhalte Andreas Lüthi. Mein Name Philipp Schapwi.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.